Vagnalu.
Guten Abend an der Sendung Humanities Talk, dem Rendezvous am Laboratoire von der Geisteswissenschaften. Zu Besuch aus heute Abend den Historiker Paul Schilz. Guten Abend.
Guten Abend.
Die hat mit ihrem Kollegen Al Estchen zusammen für kurz ein Urkunden- und Quellenbuch zum ersten nachher Abt Robert von Montréal editiert. Vielleicht fängt man mal mit dem Begriff Urkunden- und Quellenbuch an. Was findet ihr an so einem Buch an? Wofür kann es nützlich sein?
Denn Jos Gödert, den zu gleicher Zeit Direktor von den Archiven von der Nationalbibliothek, war an auch nach einer vollen Kader als Geschichtsprofessor am College, den hat immer gesagt, ein Historiker kann nicht erfangen. Er kann nicht mehr etwas sagen, wenn er Quellen hört, und wenn möglich schriftlich Quellen. Und den ersten nach Erfang, als er ganz reich, da kann er ganz viel Verschiedenes fangen. Und dafür hat man uns dezidiert, für da, wo der Wambach abgehauen hat, für da weiterzuführen.
Die sind selber Historiker, die sind oder wird Geschichtsprof. Was hat euch interessiert, für gerade die Toten abends zu machen?
Ja, denn Wambach war kommen bis zur Renaissance-Zeit. Und die Renaissance-Zeit ist eine Zeit, die bei uns praktisch noch nicht abgelöst ist. Das kennt teilweise du hier, weil die Schriften ziemlich schwer zu lesen sind. Und sie hat noch ziemlich viele Dokumente auf Latein, weil doch nämlich ganz viele Leute können lesen. Und dadurch war da eigentlich war Platz für eine Tür zu machen.
Das hat bestimmt einen großen Umfang, auch was, wie soll ich sagen, der Fang angeht, aber auch was Zeit angeht, die da ein bisschen draufstürchen.
Denn er ist ja nicht mehr in 8 Jahren im Buch geschafft.
Okay, ja, das ist ja schon wirklich...
Da muss ich ja vertieft, muss ich fangen. Da muss ich lesen, da muss ich verstehen. Und das ist dreimal schwer.
Mhm. Und wo hat er die Quellen davon?
Also wir haben selbstverständlich bei uns zu Lützeburg an den Archiven angefangen. Die Archiven noch ganz viel. Die Nationalbibliothek, die hat die erste nachher gemengt, ganz, ganz, ganz wenig. Aber viel hat Dreher und viel hat auch Koblenz.
Natürlich, die sind auch ein bisschen durch die Welt gezogen.
Wir müssen ein bisschen sicher gehen, ja.
Und wo die doch konnten digital Moyen nutzen oder wie sie da do vier also, Gänge mit den Quellen?
Das ist so gegangen, wir sind ob Koblenz gefahren, wir sind noch ob Trier gefahren und haben uns dann aber geeinigt, dass sie uns die Dokumente, die uns interessiert haben, ob CD abgeholt haben und dann haben wir das daheim auf den Computer gesagt.
Und das ist der Hut am Fang. Digitalkopie gehabt von den Quellen, für dort zu schaffen.
Ja. Mhm.
Das, in dem Sinne, also tja dann aber vielleicht ein Gritz mehr einfach wie es früher war. Die hat schon auch die Sprache angeschaut, also verschiedene Quellen wurden dann auf Platengisch. War das denn grob von den Quellen?
Also die meisten Texte wären auf Plötzebrief.
Kann denn das so sein?
Nein. Nee. Es ist so, dass zuerst danach waren ungefähr 12 Pater. Und die 12 Pater, die sind von überall hergekommen. So dass, wenn der einen Text tut, den zuerst danach geschrieben ist, dann kann das ganz genauso gut von einem Pater von Trier sein, wie von einem von Koblenz, wie von einem von Feiern oder von Lützeburg. Das heißt, es weiß ich nicht, wer den du geschrieben hat, wo der geschwärt ist.
Mhm.
Aber etwas ist ganz klar, dass die Texte von Echternach sind an derselben Spruch wie die Texte von Trier. Da gibt es keine Differenz. Also Briefe, die von Trier kommen, sie sind genau an derselben Spruch.
An einer Sprache wie Französisch oder so?
Es gibt den Text auf Französisch, und den Text auf Latein. Und das Schlimmste ist, es gibt Texte, da weiß ich auch nicht, ob ich auch so in Polnisch. Echternach hat ziemlich viel besetzt, immer von Willibrucht hier schon an Holland. Und auch zu Kleve. An Deutschland im Rhein. Und da, die haben einen Dialekt oder einen Spruch geschrieben, der bald unverständlich ist.
Die haben sich, wie gesagt, ob der Robert von Montréal seine Zeit konzentriert, also Spätmittelalter oder Renaissance. War das denn Interesse von dem Personage? Könnt ihr ein bisschen zum Profil von ihm sagen?
Also, ich würde den Ab selber als eine ganz schwere Person. Es ist ein ganz einfacher Grund, weil ich nicht weiß, wie weit das hier tatsächlich da eine Rolle gespielt hat. Guck mal, ich bin Professor genannt von unserem Grand Duc. Das ist ein Dokument, das geht um Nugent. de Grand Duc mir ja nicht kann, für mich Professor genannt wird. Mühenei ungefähr 200 Texte vom Morial, die alle Götter Ugi mit Nos Robertus oder Wir Robrecht oder Nur Robert. Aber wer hier das selber? Es heißt, wenn du zum Beispiel ein Mille verpacht hast, wird hier den Müller kannt. Wenn der Bauer ein Haff verpacht hast, wird hier den Bauer kannt. Oder wird das irgendein anderer gemerkt. Also dafür ist es die Interpretation, spielt eine enorm große
Rolle. Boah, vielleicht kann ich aber ein bisschen den Zwiebel von seinem lieben Männern, als er Ende vom 15. Jahrhundert auf die Welt kam, und als 1539 gestorben, und von 1506 an, wo hier ein Abt.
Er war ganz lang Abt, und ich menge noch, also das ist eine Interpretation, aber ich menge, dass er ein ganz dichtiger Diplomat war. Mhm.
Vielleicht kann ich noch den zeitlichen Kontext noch ein paar kurz anreißen, an dem er gelebt hat, was wo demnächst zu Lützeburg oder wenn ich weiß, Lützeburg kann schwätzen lassen, an dem Eck. Oder
ganz
in
viel,
Europa.
Ganz viel. Also, den ersten nachher ab, die war Prälat vom Deutschen Reich. Und dann hat es, wird uns heute ganz komisch wirkend, Lützeburg war mehr käserlich wie Trier. Das heißt, Lützeburg gehört zu den burgundischen Territorien gehört und dort hat er direkt zur Hausmacht von den Habsburger. Während zu Trier so zu Kurfürst, das wäre es total Ernstes. An die Robert de Morial, das war ein Diplomat, den hat ganz gute Beziehungen zu Lützeburg, zum Conseil Provincial, zum Nicolas de Naaf, den dort Präsident war. Er hat ganz gute Beziehungen zu Brüssel, wenn wir sie über Brüssel verwalt gehen, da war eine Lützeburger Familie von Busleiden. Er hat ganz gute Beziehungen zu Trier, aber nicht zum Kurfürst oder zum Erzbischof, sondern zu den Birger von Trier, die am Fongrot Gegner waren. Mhm. Und der, dass du hier kommst, den Trierer Erzbischof, den hat der Abtei Prüm sich an den Tisch gestacht. Und es war ganz klar, dass er auch wählt, wenn er kennt, ich dann an den Tisch gestacht. Und du hat den aber ziemlich gut dagegen gehalten.
Zu Lützeburg Haut geht viel Rede über Trennung von Kirche und Staat am 16. Jahrhundert, wo die weltliche Rolle von der Kirche natürlich noch viel mehr stark das auch im ganz anderen gesellschaftlichen Bereich ergehen, wie just die Religion, die auch schon ein bisschen angedeutet an den Robert von Montréal, wo er auch Reichsfürst vom römisch-deutschen Kaiser wird. Kann man sich darin zu vorstellen, was für seine Funktion da?
Also, so wie den Titel vom Buch erzählt hat, haben zwei total verschiedene Funktionen. Er war Abt, und als Abt war er Chef von einer religiösen Kommunität. So daneben waren aber auch Heigeriesherr von verschiedenen Gegenden, Grundherr von verschiedenen Gegenden. Und als Grundherr oder als Heigeriesherr hat hier genau dieselbe Rechte oder Pflichten wie eine weltliche Seigneurie, die Herrschaft zu Beaufort, das war ein direkter Noper, das war dasselbe. Just, dass hier aber als Prälat das Recht hat, die Pflicht hat, für am Reichstag zu sitzen. Und das war dann verständlich interessant für hier, weil er dadurch eine ganz andere Rolle gespielt wird, wie den Herr von Beaufort. Aber das ist ganz klar, dass aus den Texten, die wir haben, dass das weltlich das Wichtigste ist. Muss ich aber auch sagen, an den Texten steht immer jemand, der außergewöhnlich ist. Ja, das wird all der normalerweise, die schreiben nicht, ob ich immer mal ins Hände gewäscht. Ja, das steht nirgends. Und dafür, wir haben ganz viele ökonomische Texte, wir haben ganz viele politische Texte, diplomatische Texte. Aber ob er noch gebiert hört, das steht kein Kreativ.
An ihrer Quellensammlung gibt es auch vieles über Ersternach gewohnt, weil den Robert von Montréal eben auch Stadtherr von Ersternach vor. Und du beschreibst, oder die Quelle beschreiben müssen die Konflikte, die du gesehen zwischen ihm und den Ersternacher Bürger.
Also hier war kein besseren Herr wie die weltliche. Auch. Der Text aus den Texten geht ganz klar vor, hier wollt zu Ersternach Alleinherrscher sein. An den 33 Jahren, wie wir Texte gesammelt haben, haben die Ersternacher Leute dreimal eine regelrecht Revolution gemacht. Aber da kommt dann das große Problem von der Interpretation. Wir haben keinen Text mehr, der von einem Ersternacher Bücher geschrieben ist.
Die stört just die Engseite von der
Geschichte. Wir wussten die Engseite. Alle Texte, die stammen entweder direkt aus dem Kloster oder sie kopieren die Kloster selber gemerkt von Texten vom Conseil Provincial. Mhm. Aber die selbstverständlich nehmen diese Sache kopiert, die ihnen an den Kron gepasst wird. Sodass es ganz schwer ist, für sich ein Bild zu machen, was wirklich geschieht.
Aber welche Themen wurden dann über die gestritten gehen?
Ja, Bircher hätte selbstverständlich gerne mehr Rechte gehabt. Es gibt nicht ein Beispiel. Die Zeit waren ganz viele Leute, das waren kleine Handwerker. Und die Handwerker waren an Zünften organisiert. Als Zünft hat ihren Zünftmeister. Nun wäre es so, dass zuerst danach wird den Abt den Zünftmeister genannt. Während die Handwerker, die da an der Zünft waren, die haben gemerkt, sie hätten Recht, für den zu nennen. Oder etwas Ähnliches, dass all Jahre neue Richter genannt gehen. Die Richter aus vom Abt genannt gehen, an den hört auch ein Eid, ob den Abt misserlebten. Du hat den Bischeret an einer ersten Revolution fertigbrücht, dass der Richter Ejoa aus der Reihe von den Chefen, die geholt gehen, an Ejoa aus der Reihe von den Bischer. Und das wird den Abt doch akzeptiert. Aber durch den zweiten Schritt, Bischer hat gemerkt, was schon eh von uns Richter gibt, um mir auch das Recht für ihn zu wählen. Und dort hat gesagt, ah nee, das geht nicht davor. Ich nenne ihn aus Ehrerei, aber ich will ihn aus. So der Probleme wären die ganze Gruppe.
Ja. An Steuern kann ich mir auch vorstellen, dass das ein Thema
ist. Ja, aber Steuern, die wären immer dasselbe. Steuern, das ist etwas ganz, ganz Schwieriges, weil man ganz viele verschiedene Münzen hatten, für die richtige Wahl von einer Steuer festzusetzen. Also, das ist terribel schwer.
Für als musikalische Begleitung haben wir heute klassische Musik im Programm. Die hört nur aus dem Werk der Geiger von Echternach von der Lou Costa einen Ausschnitt, wo dem Echternacher Sprangprozession geht. Das Stück heißt und sie zwangen Weib und Mann. Wir sind noch immer angeschaltet auf 100,7 an der Sendung Humanities Talk. Mit Paul Schilz schwätzen ich heute über das Urkunden-Aquellebuch von Robert von Montréal, Abt von Echternach, das hier zusammen mit seinem Kollegen Al Estchen rausgebracht wird. Wir haben schon ein bisschen so den Tour gemacht über dem Robert von Montréal seine Aktivitäten und Funktionen. Hier wo ja aber dann auch eben den Hauptmann von der Abtei, wenn ich das so kann, sehen. Und auch da sind eine ganze Reihe von weltlich Aktivitäten gehen, einfach die man am Leben von der Abtei zusammengehängt, um für die Abtei umgehen zu behalten. Ich denke da und den Handel und Ländereien und so viel.
Also die Abtei, die hat ungefähr 12 Patren. Neben den 12 Patren kann ich sagen, sind da wohl sicher noch 10 Leute gehen, die direkt an der Abtei geschafft haben, da da kein Patren wären, die so Dinge hat. Aber die Abtei hat ganz viel Millen, Bauernhef, Wehren, allmählich Sachen, die sie verpachten. Wir haben da, weil es ja 33 Jahre sind, haben wir verschiedene Pachtverträge vom Anfang auf vom Schluss. Und da steht da ganz genau im Detail, wette Bauer, wette Müller, wette Fischer muss pro Jahr bezahlen. Und da kann ich zum Beispiel ganz gut nachgucken, ob er den Inflation genauso oder nicht, ob Bedingungen besser sind, ob Bedingungen wie schlecht sind. Also in der Hinsicht geht es ganz viel ökonomisch, die Teile. Mhm. An denen, die sich für eine ökonomische Geschichte interessiert, die finden die Sachen.
Ein Thema, wo auch zum Beispiel Tiercht oder Medizin, das finde ich auch interessant. Fand.
Also Medizin ist ganz interessant, denn ab da zweimal krank. Da haben wir zwei verschiedene Doktoren, und das wären zwei, also manns den Eifte wäre ganz berühmten Doktor, das wären Elsässer, den hat Fries geheft, an den hat man Paracelsus zusammen geschafft. Und den hat also so ein echt Naturmedizin. An den anderen, die wäre von Trier, und das wäre so über die Lektüre, weil der Schüler auch von denen zwei, so dass die zwei an dieselbe Richtung gegangen sind. Aber wenn der guckt, wir haben ein Rezept, und wir haben eine ganz lange Lücke zu sagen, die den Ab nicht der Wiese. Auf jeden Fall, der hat in der Archive gelesen, und ich habe dem Kollegen gesagt, wenn der dort möchte, dann hängt er uns. Da stirbt er. Für ein Beispiel zu sagen, wie flott das den Text ist, der Ab hat eigentlich ganz, ganz furchtbar den Bauchweh. Und da haben sie dann alles gemerkt, was sie konnten, aber sie konnten nicht. Und sie wollten nach Werk kein Doktor, und sie wollten nach Werk kein Apotheker. Aber was haben sie gemerkt? Sie haben das gemerkt, was immer gemerkt, genau sie haben ein Fleisch gepisst. Und das E-Pad hat immer darauf Dreher gelaufen, nicht für das analysieren zu lassen, sondern sie haben den Urin geguckt. So haben dem Film an Onkel Benjamin, da gesagt, das ganz gut. Und dann hat der Doktor dann irgendetwas gesagt. Und hei, weil der Name der, der Bauer so weh hört, du hast ein Jüt kommen. Die Jüte wäre bei uns verboten. Das wäre also kein Jüt mehr. Das wäre konvertierten Jüt, den nur katholisch wäre, und den Abt hat den zum Katholik gemerkt. Und den hat an der Abtei gerammt, und den hat gesagt, ich weiß, was wir müssen machen. Geht sammelt so viel Daufendreck wie möglich. Ich gehe, ich war an den, aber muss ich essen. Am macht den besten roten Wein, den der Hut mit dem Wärm vermischt hat. Und der Kröten ist so ein warm Pasta und hat ihm die auf den Bauch geschmiert. Und nichts wahrscheinlich von der Hitze, als Nabdur im Gesang.
Aber
ich kann ja nicht gut sagen, dass der ja. Ein großmediziner Verkenntnis gewesen wäre. Sie hat, also sie hatten zuerst nach Spidol. Weil doch demnächst Spidol gehäuft wird, ja, ja. Aber das war weiter nicht in Altersheim. Mhm.
Die hat Fedron schon angedeutet, dass das eben auch gut gegessen ist und das auch gut getrunken in den Robert von Montreal, wo auch ein lieber Mann, wenn ich das so kann ausdrücken, an, wenn ich eine Quelle richtig verstehe, und, dann wo noch, oder eine Einleitung vom Quellebuch, da wo noch ein Kontakt mit Löschchen Wittfrau, kann ich das so sagen?
Also das weiß ich nicht. Aber wer da war, wir hatten die enorme Chance, für ein paar hundert Briefe von ihm zu fangen. Und da kann ich die, kann ich wieder sagen, das wäre Diplomatie, oder kann ich sagen, das wäre ein Lebemann, das darf ich nicht interpretieren. Aber auf jeden Fall, dass es ganz klar ist, in den Brief geht er vier, hier hat der beste Koch für Weiderbrät. Und es sind eine ganze Gruppe von Adligen aus der Gegend, die frohen hier, die sagen, ich bestürde mein Mädchen mehr, kannst du mir den Krach nicht lehnen? Oder wo kann darf, kannst du mir den Krach nicht lehnen? Dann hat hier die beste Jüchten von Weiderbrät. Und sogar den Erzbischof von Mainz, das ist ja aber schon ein paar Tier weg, die friert hier, für Jüchten zu kriegen. Und so sagen der Tiefst, es muss davon ausgehen, dass hier zuerst nach Großjüchten organisiert wird, dass da ein ganzer Kopf adlig dahin gekommen sind und dass sie da noch da gut gießen, gut getrunken haben.
Und das an der Zeit dann als Männer problematisch gesehen, wie das vielleicht haut für einen Geistlichen?
Nein, hey, also ein Geistlichen, die war geistlich nicht, weil er fromm war, sondern weil ein Abtei viel Suchen abbricht hat. Und das war eine Position an der Gesellschaft, die er hat. Aber ich meine, kann ich nicht sagen, den Abt von Jüchtenach war mehr fromm wie der Schuster von Jüchtenach. Ich meine nicht. Okay. Zum Beispiel muss noch briefen, du feiert den Fursend. Und geht ein paar Mal gewissen, dass der Fursend ganz wichtig wäre. An je navitiert du auch adelig mit ihren Damen, aber nicht ob ich dann an Klöfter, sondern ob Bollendorf an Schloss, das du zuerst danach gehört und uns dann Fursend gefeiert. Also ist die schon Mengen, dass die Werden sieht gut gelassen, aber ich die aber auch Mengen, dass sie die Bekanntschaften ausgenutzt wird für diplomatische Ziele zu erreichen, die in Art wollte erreichen.
Um Schluss will ich noch auf den Kamil Wampach zurückkommen, dem seine Editionsaktivität, die ihr wollt, fortsetzen. Seine Kollektion von Quellenbüchern ist ja eigentlich ein Monumentalwerk. Das ist aber auch ein problematischer Personage, den kritisiert Ginasfällen an der Zeit vom Nationalsozialismus nur 1933 nach bis 1941 auf der Uni Bonn blieben ist. Denn Bernhard Thomae hat dann seine Arbeit über die Festforschung von ihm als politisch ambivalent geschwärzt, in dem Sinn, dass der Wampach sich zu Lützeburg als gute Lützeburger und an Deutschland als guten Deutschen ausgehen hat.
Ja, also der Wampach war ganz sicher als Historiker ein ganz fantastischer Kerl. Aber, also ich ihn persönlich nicht kannte. Aber er hat halt einen Schwächt, und das war, dass ein gemengt wird, in die Fall zu Lützeburg nicht richtig unerkannt ging. Hier als Historiker kann gar nicht so lange gewirkt sein, hier nach zu Bonn Professor genannt ging, zur Zeit vom Nationalsozialismus an Platz von einem Jüd. Die ist zu einem Jüd entlos und zu einem Hirn angestellt. Und ich meine, der Wampach war kein dummer Mann, und das hört ihr ein bisschen merken. Aber er war höchstwahrscheinlich so stolz, für Professor von einer Uni zu sein, dass er da nicht weggewischt hat. Mhm. Aber ich werde nicht mengen, dass hier in irgendeinem Dursort geschürt hat.
Wenn er sich vorhin eigentlich mehr allgemein stellt, wie in Interesse kommt, dann kommt Deutschland von der Zeit hin für die Forschung über die Abtei von Echternach oder über Herd Echternach oder Lützeburg am späten Mittelalter zu fördern. Du wo ja bestimmt noch ein politisches Interesse da haben.
Ich meine nicht, dass der bis zum Mittelalter zu dienen hat. Der Kamil Wampach, auch wenn hier gemengt würde, wäre er nicht richtig gesehen. Der Wampach wäre aber heute zu Lützeburg eingeriest. Und ich habe schon Mengen, dass Nazien gemengt tun, wenn sie hier auf vier Seiten zukriegen, dass hier ein paar Partianer Leute auch die mitbringen. Das heißt, dass ein intellektueller Kreiser durch ein paar Leute für Mengen, und das ist aber nicht so schlimm, wenn die Martinen zusammen schafft, wie ein Kandidat.
Das ist das mehr im Personage am Anfang, nicht, die wird sehen, nicht in seiner Forschung.
Also ich habe nicht Mengen, dass es in Forschung gegangen ist. Aber das ist verständlich das ganz große Problem, wenn die so absolut statistisch Regime hat wie die Nazien, an die Intellektuellen, die wehren sich nicht. Wer soll sich da wehren? Mhm, ja. Und da hat der Wampach selbstverständlich viel Schuld.
Mhm. Vielleicht just Neike auch froh mehr präzisiert, weil die Idee von einem helgerömischen Reich, die Asio, also wie sie im Mittelalter eben bestehen wird, die Asio von nationalsozialistischer Seite auch für die Expansionspolitik, die sie betrieben, nun neu interpretiert gehen. Also die merken nicht, dass auch so Ideen da mal am Spiel waren, dass so Forschungen wie dem Wampach sind, hinten an den Chrom gepasst
also
hat.
Das meine ich nicht. Nein, weil, also für uns klingt das selbstverständlich ganz komisch, wenn du so das heilig trimmisch streich. Aber für die Leute aus dem Mittelalter war das etwas ganz Normales. Dass Nazis für sich tun, sich da zu appropriieren. Aber ich meine nicht, dass der Wampach da.
Okay, wir sind um Ende von der Emission Humanities Talk gekommen. Merci für die Nullerstrin, merci für den Besuch am Studio, Herr Schilz. Sie gespannt dann, ob die nächste Bänder, die dann du nach fährt, produzieren oder sind da los
im Schluss. Wir sind am Gang, ja.
Ah, die sind schon immer am Gang zu schaffen.
Den nächsten Abend, ja.
Den nächsten Humanities Talk hier dann zwei Wochen mit der Stand Daniela Lieb, mit der ich über ihre Recherchen zu den amerikanischen Soldaten zu Lützeburg um Ende vom Ersten Weltkrieg schwätzen. Den musikalischen Aufschluss machen wir heute mit einem Stück aus der Renaissance-Zeit, Flow My Tears vom Komponist John Dowland, mit der Sopranistin Valeria Mignacco und dem Lütist Alfonso Marin.